Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht mit Erinnerung an vergangene Predigten. Mir jedenfalls geht es meistens so, dass ich nach 14 Monaten nicht mehr mich an das erinnern kann, was ich in einer Predigt gehört habe. Und da ich heute gerne mit der Betrachtung von Hebräer 11 fortfahren möchte, ist es, denke ich, das Beste, zunächst noch einmal kurz zusammenzufassen, was wir im August 2003 über Hebräer 11,1 herausgearbeitet haben. Das ganze Kapitel 11 des Hebräerbriefes stellt eine ausführliche Abhandlung über das Thema Glaube dar. Und es baut ganz stark auf dem ersten Vers auf. Dieser erste Vers erklärt uns, was die Bibel unter dem Begriff Glaube versteht und macht damit gleichzeitig klar, was Glaube nicht ist. In den weiteren Versen finden wir dann Beispiele, wie sich biblischer Glaube in den Personen des Alten Testamentes ausgewirkt hat. Denn wahrer Glaube wirkt sich immer nach außen hin aus, bringt Werke hervor und ist eben nicht tot in sich selbst. Bevor wir uns damals im August mit der biblischen Definition von Glaube beschäftigt haben, also geschaut haben, was die Bibel unter Glaube versteht, habe ich versucht, deutlich zu machen, warum gerade in unserer heutigen Zeit Begriffe und der des Glaubens in besonderer Weise einer klaren Definition bedürfen. Wir haben dann weiter festgestellt, dass es bei dem Begriff des Glaubens im Sinne der Bibel um Gewissheit geht. Gewissheit, wo wir eigentlich nur hoffen können. Das bezieht sich zum Beispiel auf Zukünftiges, wie etwa Jesu Wiederkunft und die ewige Herrlichkeit im Himmel. Und dass es um ein Überführtsein beziehungsweise einen Beweis von etwas geht, das wir nicht sehen können. Zum Beispiel, dass es Gott wirklich gibt, dass er uns lieb hat und vieles, vieles mehr. Damals wurde uns auch deutlich, dass die Worte, die hier dem Schreiber des Hebräerbriefes von Gott eingegeben worden sind, die Worte wie Zuversicht oder überführt sein, man beachte hier auch die Form des Passivs, überführt sein, derart stark sind, dass sie den ganzen Menschen einschließen müssen. Sein Herz sowieso, aber auch sein Verstand. Und gerade diesen Punkt möchte ich heute im Zusammenhang mit Hebräer 11,3 noch vertiefen. Wir haben uns dann damals noch zwei Aussagen angeschaut, wie sie im Alltag häufiger vorkommen, und versucht, sie mit Hebräer 11,1 zu vergleichen und haben daran festgestellt, was biblischer Glaube eben gerade nicht ist. Wenn etwa jemand sagt, ich glaube, dass morgen das Wetter schön wird, dann hat das gerade nichts mit biblischem Glauben zu tun, denn es fehlt die Gewissheit. Und wenn ein anderer sagt, ich glaube nur, was ich sehe, dann hat das erst recht nichts mit biblischem Glauben zu tun, denn bei biblischem Glauben geht es prinzipiell um Unsichtbares. Wir hatten uns dann noch kurz die Frage gestellt, wie wir zu solch einem biblischen Glauben kommen können und dabei folgende Dinge kurz aufgeführt. Wir erkennen einerseits in der Bibel ganz klare Aufforderungen an uns, dass wir glauben sollen. Umgedreht sehen wir aber auch an dieser Form überführt sein, dem Passiv, oder an Bibelstellen wie Johannes 6,29, das ist Gottes Werk, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Wir sehen daran, dass wir das auf der anderen Seite überhaupt nicht schaffen können. Und dass es Gott ist und Gott sein muss, der in uns wahren Glauben wirken muss. Wie auch Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, so wie derjenige ist, der in uns das gute Werk begonnen hat und es auch zu Ende führen wird. Wenn wir nun, so haben wir es damals versucht aufzulösen, unsere eigene Unzulänglichkeit in Bezug auf die klare Aufforderung zu glauben, wenn wir die erkennen, dann sollten wir es machen wie der Vater des fallsüchtigen Jungen in Markus 9,24, nämlich, dass wir mit seiner Einstellung oder sogar mit seinen Worten zu Jesus gehen und ihm sagen, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Was doch so viel bedeutet wie, ich will glauben, kann es aber nicht, deshalb hilf du mir, Herr. Und wir haben gesehen, dass Gott uns mit seinem Wort ein überaus wirksames Mittel gegeben hat, dass in uns wahrer Glaube entstehen bzw. wachsen kann. Soweit nun der Rückblick auf Hebräer 11,1. Und ich möchte jetzt nun den Predigttext von heute lesen, nämlich Hebräer 11,1-6 und Vers 39. Ich lese nach der revidierten Luther-Übersetzung. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. In solchem Glauben haben die Alten Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel, Gott, ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst für seine Gaben Zeugnis gab. Und durch den Glauben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Durch den Glauben ward Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sehe, und ward nicht mehr gefunden, darum, dass ihn Gott wegnahm. Denn vor seiner Wegnahme hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Und Vers 39, diese alle haben durch den Glauben das Zeugnis Gottes empfangen und doch nicht erlangt, was verheißen war. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi, bevor ich zu meinen zwei Hauptpunkten komme, möchte ich zunächst noch eine kurze Bemerkung zu Vers 2 vorausschicken. Dieser Vers nimmt im gesamten Zusammenhang des Kapitels 11 des Hebräerbriefes eine gewisse Sonderstellung ein. Er schlägt nämlich eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, indem er deutlich macht, dass der in Hebräer 11,1 definierte Glaube genauso der Glaube der Gläubigen des Alten Bundes ist, wie er der Gläubigen des Neuen Bundes ist. Und er stellt es damit klar, dass, was das Wesentliche des Glaubens angeht, es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen den Gläubigen des Alten Testamentes und denen des Neuen Testamentes gibt. Besonders deutlich wird dies, wenn man etwa die beiden Elberfelder Übersetzungen, die der Wuppertaler Studienbibel oder die von Menge oder die von King James benutzt, wo die Verse 1 und 2 durch denn, nämlich bzw. for miteinander logisch verknüpft sind. Diese Aussage, dass der Glaube des Alten Testamentes und der Glaube des Neuen Testamentes sich nicht grundsätzlich unterscheiden, den finden wir auch in den 39 Artikeln der anglikanischen Kirche, einem wichtigen Dokument aus der Zeit der Reformation. Ich zitiere uns daraus den 7. Artikel. Das Alte Testament widerspricht dem Neuen Testament nicht. Denn sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ist durch Christus, welcher der einige Mittler zwischen Gott und den Menschen und zugleich Gott und Mensch ist, das ewige Leben dem Menschengeschlecht angeboten. Darum haben diejenigen eine falsche Ansicht, welche vorgeben, die Alten hätten nur auf zeitliche Verheißungen gehofft. Der Glaube der Gläubigen des Alten Bundes entspricht also seinem Wesen dem der Gläubigen des Neuen Bundes. Und nur deshalb kann der Schreiber des Hebräerbriefes auch auf die Gläubigen des Alten Bundes zurückgreifen und deren Glauben ein Kapitel lang ausführlich darstellen. Ausführlich darstellen, um damit zu zeigen, dass seine in Vers 1 gewählte Definition des Glaubens sinnvoll und richtig ist. Umgekehrt ging genau das nicht, wenn der Glaube im Alten Testament etwas Grundverschiedenes vom Glauben im Neuen Testament wäre. Nebenbei bemerkt sei noch, dass eine sinnvolle Definition, wie zum Beispiel die eines rechten Winkels, niemals vom Himmel fällt, sondern stets durch dahinter liegende Sachverhalte begründet ist. Und genau diese Begründung liefert der Schreiber des Hebräerbriefes für seine Definition des Glaubens, indem er in den Versen 3 bis 39 von Kapitel 11 aufzeigt, was der Glaube der Gläubigen des Alten Bundes war. Ich möchte nun zu meinen beiden Hauptpunkten kommen. Zunächst, erstens, durch den Glauben bekommen wir von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt. Verse 2, 4, 5 und 39. In unserem Predigtext kommt ein bestimmtes Wort gleich viermal vor. Und zwar in den genannten Versen 2, 4, 5 und 39. Wobei sich diese alle in Vers 39 auf alle in Hebräer 11 genannten Gläubigen des Alten Bundes bezieht. Dieses gleich viermal vorkommende Wort ist das Wort Zeugnis. Und zwar in der Bedeutung von ein anerkennendes Zeugnis erlangen, beziehungsweise ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. In Vers 2 und in der revidierten Elberfelder Übersetzung, auch in Vers 39, wird Gott zwar nicht ausdrücklich als derjenige genannt, der das gute Zeugnis ausgestellt hat, es liegt aber hier die Konstruktion des sogenannten Passivum Divinum vor, das heißt, Gott ist sehr wohl als Urheber des guten Zeugnisses gemeint, auch wenn er nicht ausdrücklich genannt wird als solcher. Den Begriff des Zeugnisses, ich denke, den kennen wir alle sehr, sehr gut. Zunächst einmal aus der Schule, dann aber auch aus dem Arbeitsleben. Was die Schule angeht, so weiß jeder von uns nur zu gut, was man tun beziehungsweise wie man sein muss, um am Ende des Schuljahres ein gutes Zeugnis ausgestellt zu bekommen. Man muss fleißig sein, gut aufpassen, seine Hausaufgaben zuverlässig machen, für Klassenarbeit gut lernen und natürlich auch eine gewisse Begabung haben. Manche Menschen machen nun den Fehler, genau das unbewusst auf ein gutes Zeugnis, das Gott ausstellt, zu übertragen. Und das ist genau nicht biblisch. Denn was sagt uns unser Bibeltext? In solchem Glauben, bezogen auf Vers 1, haben die Alten ein gutes Zeugnis erlangt. Ebenso hat Abel durch den Glauben ein besseres Opfer Gott dargebracht als Kain und deshalb von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. Entsprechendes gilt auch von Henoch, von dem es heißt, dass er mit Gott wandelte und dass Gott ihm vor seiner Entrückung ein gutes Zeugnis ausgestellt hat. Und vor allen Dingen Vers 39 macht uns diese biblische Grundwahrheit noch einmal ganz deutlich. Der einzige Weg, um von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt zu bekommen, das ist der Glaube. Und zwar der Glaube, wie wir uns daran erinnern, den wir nicht in uns selbst bewirken können. Es sind also eben nicht Fleiß, Eifer, Abstammung oder Begabung, die uns von Gott ein gutes Zeugnis empfangen lassen, sondern allein der Glaube. Wenn wir einmal vor Gottes Richterstuhl stehen werden, dann zählt nur, ob wir Glauben gehabt haben. Das heißt, ob wir an ihn geglaubt haben oder nicht. Allenfalls noch das Maß unseres Glaubens. Sonst aber gar nichts. Das für uns Unfassbare, dabei aber auch zutiefst Demütigende an der ganzen Sache ist nun, dass der Glaube, der vor Gott als Kriterium für ein gutes Zeugnis zählt, dass das gerade der Glaube ist, der uns von Gott geschenkt wird, beziehungsweise geschenkt werden muss. Und die frohmachende Botschaft, die zur Zeit der Reformation wieder neu entdeckt worden ist, das ist gerade die, dass es der Glaube ist, der uns vor Gott gerecht macht. Das heißt, mit unseren Worten zu sprechen, es ist der Glaube, der bewirkt, dass wir ein gutes Zeugnis von Gott ausgestellt bekommen und nicht unsere guten Werke oder Taten. Deshalb können, aber auch müssen wir unbedingt damit aufhören, uns Gottes Gnade und Gunst in irgendeiner Weise verdienen zu wollen. Vielmehr wollen wir uns ganz neu an das Dreifache allein erinnern lassen, das die Reformatoren wieder neu ans Tageslicht gebracht haben. Allein die Schrift, allein aus Gnaden und allein durch den Glauben. Und gerade daran wollen wir heute auch in besonderer Weise uns erinnern, in Dankbarkeit, dass am 31. Oktober Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg geheftet hat, von denen ich die These Nummer 62 vorlesen möchte. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Also in den 95 Thesen wird die Gnade Gottes hervorgehoben, die Gnade Gottes, die uns von Gott ein gutes Zeugnis erlangen lässt. Und an dieses allein aus Gnaden erinnern wir uns ja auch immer wieder dankbar im Abendmahl, wenn wir an den gedenken, der am Kreuz für unsere Sünden gelitten, ganz kurz vor seinem Tode, es ist vollbracht ausgerufen und mit seinem Sterben alles für uns bezahlt hat. Die Tatsache, dass es bei Gott so sehr auf den Glauben ankommt, ja, dass im Verhältnis zwischen uns und Gott der Glaube das Maß aller Dinge ist, das wird uns auch durch eine Reihe weiterer Bibelstellen untermauert, von denen ich uns jetzt einige kurz zitieren möchte. In Hebräer 13,7 heißt es: Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauet an und ihrem Glauben folget nach. Etwas frei übertragen heißt das doch nichts anderes als: Wenn uns Menschen auf dem Weg zu Jesus oder auf dem Weg mit ihm eine Hilfe waren und wir uns dankbar an sie erinnern, dann sollen wir ihr Ende anschauen. Denn wo Gott in einem Menschen wirklich das gute Werk des Glaubens begonnen hat, da führt er es auch zum Ziel. Wir sollen ihr Ende anschauen und ihrem Glauben folgen. Man beachtet dabei besonders: Nicht ihren Taten oder ihren guten Werken sollen wir folgen, sondern eben ihrem Glauben. Ganz im Gegensatz etwa zu den katholischen Heiligen, deren Heiligkeit durch ihre besonderen Werke definiert wird und deren Werke dann auch als Vorbild hingestellt werden. Römer 12, Vers 3b: Man soll maßvoll von sich halten, und zwar nach dem Maß des Glaubens. Es soll also der Glaube, der Maßstab unserer, in Anführungszeichen, Selbsteinschätzung sein. Oder 2. Timotheus 4, Vers 7, die Selbsteinschätzung von Paulus am Ende seines Lebens besteht unter anderem darin, Glauben gehalten zu haben, neben dem Vollenden des Laufes und dem Kämpfen des guten Kampfes. Dabei betont Paulus eben gerade nicht seine guten Taten oder was er zum Beispiel als Evangelist alles erreicht hat, sondern er betont den auch ihm von Gott geschenkten und bis ans Ende bewahrten Glauben. Fassen wir kurz zusammen. Um von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt zu bekommen, ist allein der Glaube entscheidend, nicht etwa die von uns aufgewendete Anstrengung oder Mühe. Und wir erinnern uns daran, dass eben ein solcher Glaube, der uns ein gutes Zeugnis von Gott erlangen lässt, dass wir den niemals aus uns selbst heraus hervorbringen können, sondern dass er stets Gottes Geschenk ist. Aber auch daran, dass ein solcher, den biblischen Glauben, den biblischen Normen entsprechender Glaube, niemals tot ist in sich selbst, sondern immer in unserem Leben auch Auswirkungen nach außen hat. Abschließend möchte ich diesen ersten Punkt, durch den Glauben bekommen wir von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt, noch mit einem Zitat von Warren Wiersbe aus seinem Essential Everyday Bible Commentary, das sich auf die Verse 36 bis 40 von Hebräer 11 bezieht. Der Ausdruck "wieder andere", Vers 36, erinnert uns daran, dass wir aus dem Glauben leben können und es trotzdem so scheinen kann, als ob wir besiegt werden. Nicht jeder, der Gott vertraute, wurde befreit oder bewahrt, Vers 36 bis 40. Aber wichtig ist nicht Gottes Befreiung, sondern vielmehr Gottes Anerkennung. Als nächstes folgt nun mein zweiter und letzter Hauptpunkt. Nämlich, durch den Glauben erlangen wir Erkenntnis, Vers 3. Diesen für mich persönlich ungeheuer wichtigen Punkt kann ich in drei knappen Unterpunkten leider nur kurz anreißen. Ich hoffe aber damit, wichtige Anstöße zum weiteren Nachdenken vermitteln zu können. Erstens, durch den Glauben erkennen wir. Das ist eine biblische Aussage, die seit ca. 200 Jahren in unserem Staat, vor allem aber in Wissenschaft und Bildung, strikt abgelehnt wird. Nämlich die Aussage, dass Erkenntnis und Glaube zusammengehören. Dass es also insbesondere ohne Glaube keine wahre Erkenntnis geben kann. Und genau das wird an staatlichen Bildungseinrichtungen in unserem Land kategorisch abgelehnt. Hebräer 11,3 macht aber ganz klar deutlich, dass wahre Erkenntnis ohne Glauben unmöglich ist. Eng damit hängt eine andere, ebenfalls ganz zentrale Frage. Ist die Vernunft des Menschen objektiv und unabhängig von dem, was er glaubt, oder ist sie es nicht? Seit der Epoche der sogenannten Aufklärung, die vor ca. 300 Jahren begann, wird diese Frage, wenn sie überhaupt gestellt wird, weithin selbstverständlich bejaht. In einem Lexikon habe ich unter anderem Folgendes zur Philosophie der Aufklärung gefunden. Die Vernunft ist Quelle aller Erkenntnis. Das bedeutet doch zum einen, dass es außerhalb der menschlichen Vernunft keine Erkenntnis geben kann und zum anderen, dass die menschliche Vernunft objektiv und unabhängig von dem ist, ob bzw. was ein Mensch glaubt. Von einer ganzen Reihe möglicher Bibelstellen, die die Abhängigkeit des Verstandes davon, ob bzw. was ein Mensch glaubt, sehr deutlich herausstellen, will ich uns ohne größeren Kommentar zwei lesen. Zunächst Epheser 4, 17 bis 18. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln dürft, wie die Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind fremd geworden dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Verstockung ihres Herzens. Der Verstand der Heiden ist also verfinstert aufgrund ihrer Unwissenheit und die wiederum hat ihre Ursache in der Verstockung des Herzens. Titus 1,15: Den Reinen ist alles rein, dem Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Verstand und ihr Gewissen. Beachten wir bitte hierbei, wir würden den Verstand eines Menschen als vielleicht größer oder kleiner oder als mehr oder weniger brillant bezeichnen. Diese beiden und manche anderen Schriftstellen machen aber sehr deutlich, dass der Verstand dort mit moralisch wertenden Eigenschaften wie verfinstert bzw. unrein in Verbindung gebracht wird. Und dass eben unsere Vernunft nicht absolut und objektiv ist, sondern sehr wohl massiv von unserem Glauben oder Nichtglauben beeinflusst wird. Und das wiederum hat weitreichende Konsequenzen darauf, wie wir Wissenschaft im Allgemeinen und Theologie im Besonderen betreiben. Nicht als prinzipiell sowieso unmöglichen Beweis unseres Glaubens, aber vielleicht zu unserer Ermutigung will ich heute noch einmal kurz auf den Brünner Mathematiker Kurt Gödel und seine zwei Unvollständigkeitssätze zurückkommen. Er hat erstens gezeigt, dass es immer mathematische Wahrheiten geben wird, die prinzipiell in der Logik nicht bewiesen werden können. Und er hat zweitens gezeigt, dass man innerhalb eines Systems nicht beweisen kann, dass die zugrunde gelegten Axiome, das heißt Grundannahmen, widerspruchsfrei sind. Der bekannte Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Wolfgang Stegmüller folgert daraus die für uns Christen in meinen Augen wirklich bemerkenswerte, eigentlich aber vollkommen selbstverständliche Aussage. Zitat Anfang. Eine Selbstgarantie des menschlichen Denkens ist, auf welchem Gebiet auch immer, ausgeschlossen. Man kann nicht vollkommen vorurteilslos ein positives Resultat gewinnen, um ein anderes rechtfertigen zu können. Zitat Ende. Und er führt an anderer Stelle aus, Zitat Anfang, man muss nicht das Wissen beseitigen, um dem Glauben Platz zu machen. Vielmehr muss man bereits an etwas glauben, um von Wissen und Wissenschaft reden zu können. Die Alternative, wie sie üblicherweise gefasst wird, Glauben oder Wissen, womit der Unterschied zwischen dem religiösen Erleben und der wissenschaftlichen Erkenntnis getroffen werden soll, ist irreführend. Zitat Ende. Wir sehen also, dass die Grundannahmen der sogenannten Aufklärung längst überwunden worden sind. Doch leider scheint das heute viele Wissenschaftler und gerade auch Theologen noch nicht zu wissen. Wir wollen uns gut merken und es festhalten, dass wir nur durch den Glauben wahre und ewig gültige Erkenntnisse erlangen können. Zweitens, durch den Glauben erlangen wir Erkenntnis ganz allgemein, aber auch, worum es in Vers 3 eigentlich geht, ganz speziell in Bezug auf die Tatsache, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und zwar nur durch sein Wort. Sodass all das, was man sieht, aus dem Nichts geworden oder entstanden ist. Die revidierte Elberfelder Übersetzung übersetzt hier etwas urtextnäher. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Und noch treffender erscheint mir hier Menge mit seiner Übersetzung zu sein. Er übersetzt, durch Glauben erkennen ist gleich verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich wahrnehmbaren, entstanden sein. Es geht also darum, dass alles das, was wir jetzt sehen oder sonst irgendwie mit unseren Sinnen wahrnehmen können, dass das nicht einen materiellen Ursprung hat, sondern dass es vielmehr einen Zeitpunkt gab, wo überhaupt nichts Materielles oder Erscheinendes oder sinnlich Wahrnehmbares vorhanden war. Es gab also keinerlei Materie und damit naturwissenschaftlich gesprochen nur das Nichts. Ich denke, wir dürfen sogar noch einen Schritt weiter gehen und unter das Nicht-Erscheinende oder das Nicht-Sinnlich Wahrnehmbare Gottes Schöpfungswort bzw. ihn selbst mit einschließen. In Übereinstimmung mit dem ersten Teil von Vers 3 und auch mit Römer 4,17b und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. All das erkennen bzw. verstehen wir durch den Glauben. Und ich möchte noch präzisieren, nur durch den Glauben. Von daher halte ich es auch prinzipiell für nutzlos, wenn man irgendwie beweisen möchte, dass Gott die Welt geschaffen hat. Auch wenn die Bibel an einigen Stellen, zum Beispiel Römer 1 und Psalm 19, durchaus davon spricht, dass man aus der Schöpfung ein Stück weit auf Gottes Existenz zumindest schließen kann. Doch das Problem, das ein ungläubiger Mensch hat, ist nicht das, dass er Gott nicht als Schöpfer intellektuell begreifen könnte, sondern es ist ein geistliches Problem, wie wir oben gesehen haben, wie auch Römer 1 ab Vers 19 ganz deutlich macht. Denn Gottes Zorn wird geoffenbart vom Himmel über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten. Sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also das Problem besteht darin, dass Menschen ohne Gott die Wahrheit in Ungerechtigkeit gefangen halten, nicht etwa daran, dass sie sie gar nicht erst erkennen konnten. Interessanterweise wird auch hier das Herz und nicht der Verstand eines Menschen als unverständlich bezeichnet. Diese Rebellion gegen die Schöpfungserkenntnis ist aber auch nur zu verständlich. Denn wenn jemand die Erkenntnis zulässt, dass er von einem Schöpfer geschaffen wurde, dann folgt daraus zwangsläufig die persönliche Verantwortlichkeit diesem Schöpfer gegenüber. Und dagegen kämpft ein unerlöster Mensch mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln an. Umgekehrt kann es aber vielleicht ein wenig Sinn machen, mit wissenschaftlichen Methoden darzulegen, dass unsere Welt unmöglich rein zufällig entstanden sein kann. Und dass vor allem das Leben darauf unmöglich aufgrund einer langen Kette rein zufälliger Veränderungen aus anerkannt organischer Materie vorgegangen sein kann. Das Problem der prinzipiellen Ablehnung des Schöpfergottes und der bewussten Rebellion gegen ihn ist damit allerdings noch nicht beseitigt. Das allein kann nur durch die Verkündigung des Wortes Gottes, das souveräne Wirken seines Geistes geschehen. Drittens, was erkennen wir nun durch den Glauben in Bezug auf Gottes Schöpfungsakt? Dass Gott die Welt wirklich aus dem Nichts geschaffen hat. Wer darüber nachdenkt, was das bedeutet, der wird bald erkennen, dass eine sogenannte theistische Evolution das Allerunbefriedigendste ist, was man sich vorstellen kann. Denn jemand, der dieser Lehre anhängt, der muss ja als Theist zwangsläufig daran glauben, dass Gott aus dem Nichts die Materie geschaffen hat. Er traut ihm andererseits aber als Evolutionist nicht zu, daraus dann in 6 Tagen die ganze Welt, einschließlich der Pflanzen, Tiere und Menschen, zu erschaffen. Er setzt letztlich die Erkenntnisse von häufig gottlosen Wissenschaftlern über das Wort des allmächtigen Gottes. Des allmächtigen Gottes, an den zu glauben er eigentlich vorgibt. Es gibt nur die beiden Grundannahmen: ewiger Gott, der die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, und ewige Materie. Dieser Kontrast wird besonders deutlich anhand der beiden Buchtitel. Am Anfang war die Information, angelehnt an Am Anfang war das Wort, beziehungsweise griechisch der Logos, Johannes 1,1, oder Am Anfang war der Wasserstoff. Wir wollen fest bei der ersten Grundannahme bleiben, nämlich der des ewigen Gottes, und für uns Folgendes festhalten. Durch den Glauben erkennen wir, dass unsere Welt nicht ewig ist und dass es sich nicht selbst hervorgebracht hat, sondern dass ihr Schöpfer Gott ist, der sie durch sein Wort und durch seinen aktiven Willen aus dem Nichts geschaffen hat. Ich kann mir nun gut vorstellen, dass manch einer ein wenig die praktische Anwendung in meinen obigen Ausführungen vermisst hat. Dazu möchte ich zunächst sagen, dass in 2. Timotheus 3,16 die zuerst genannte Funktion des Wortes Gottes die ist, dass es für uns nützlich ist zur Lehre. Und das, was ich bis jetzt mit der Predigt versucht habe weiterzugeben, ist biblische Lehre. Trotzdem aber möchte ich es nicht versäumen, uns am Ende der Predigt in Form einiger persönlicher Fragen an uns selbst auch noch etwas praktisch Anwendbares mit auf den Weg zu geben. Zunächst dazu, dass wir nur durch den Glauben von Gott ein gutes Zeugnis ausgestellt bekommen. Nehme ich das inzwischen als völlig selbstverständlich hin, dass Jesus alle meine Schuld vollkommen bezahlt hat? Oder bin ich ihm täglich neu dafür dankbar, dass er aus freien Stücken für mich den furchtbaren Kreuzestod gestorben ist, mir den Glauben geschenkt hat und mich zu meinem Kind gemacht hat?